Reptilien-Auffangstation München, der Podcast. Hallo, schön, dass ihr zur 8. Folge von Wissen schützt Tiere, dem Podcast der Auffangstation für Reptilien in München dabei seid. Ich bin Manuela Bauer und führe euch als Host durch unser heutiges Thema. Sommerloch, gefährliche Exoten, Medienangst und Realität, warum viele Reptilien zu Unrecht gefürchtet werden. Darüber spreche ich mit dem Leiter der Auffangstation für Reptilien in München, Dr. Markus Bauer. Hello Markus again.
Hallo, grüß dich.
Ich weiß nicht, hast du den Hit noch in den Ohren?
Schnie, schna, Schnappi.
Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Komm aus Ägypten, das liegt direkt an mir. Zuerst lag ich in einem Ei. Dann Schnie, schna, schnappte ich mich frei. Schnie, schna, Schnappi, 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 Schnapp. Schnie, schna, Schnappi, 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 Schnapp.
Das ja, was für harte Nerven, ne?
Ja, also sowohl der Song als auch die ganzen Dramen drumherum.
Okay, das war ja gar kein echtes Krokodil, sondern das war eigentlich ein Symbol für diese ganzen Sommerlochtiere, die es da so gibt, die über die Jahrzehnte aufgetreten sind. Das ist ja, das Sommerloch heißt ja auch saure Gurkenzeit, ne? Das ist die Zeit, wo weniger politisch und gesellschaftlich passiert in den Nachrichten, weil die in den Parlamenten pausieren und viele Menschen sind im Urlaub und es passiert einfach zu wenig. Und in dieser Zeit, da greifen die Medien oft zu leichteren und unterhaltsameren und auch skurrilen Themen. Kommen wir zu den Klassikern. Was kannst du dich erinnern? Wann ging das los, Markus?
Ich muss da noch kurz einen Satz loswerden. Die skurrilen Themen machen aber halt natürlich manchmal wirklich blöde Dinge, ne? Und zwingen, wenn du jetzt Bürgermeister bist von irgendeiner Gemeinde und angeblich sitzt ein todbringendes Mördertier in eurem Löschweiher, dann bist du natürlich in einer Scheißsituation, weil du musst reagieren, damit du deine Bürger und Bürgerinnen schützt. Du darfst aber auch nicht überreagieren, weil sonst wirst du durch die Medien geprügelt. Und das kann oft richtig teure, blöde Dinge nach sich ziehen, die aber halt auch letzten Endes den Tieren schaden. Aber im Grunde, weil du nach Erinnerungen fragst, alle Jahre wieder. Also jedes Jahr haben wir irgendwelche Tiere, durch die Medien geistern, von schwarzen Panthern, die in englischen Mooren gesichtet werden, bis zu Schnie, Schna, Schnappi. Also da kommt man wirklich durch. Und gerade dieses Jahr frage ich mich halt, ob man bei der Weltlage und bei den ganzen Dramen, ich sag nur Gaza oder so, warum man da noch sich über irgendwelche angeblich todbringenden Tierchen aufregen muss. Es gäbe genügend, worüber man nachdenken kann.
Ja, also ich glaube, es geht da auch um die Unterhaltung, wenn ich ganz ehrlich bin, ne?
Ja, das denke ich auch. Und sie stürzen sich ja alle wie die Geier drauf.
Was würde der Bürgermeister als erstes machen? Die Feuerwehr rufen oder was meinst du?
Es kommt drauf an. Also häufig ist die Feuerwehr schon der erste Ansprechpartner, weil es da oft auch geschulte Leute gibt, die dann eben für das Einfangen und so zuständig sein sollen. Aber manchmal entgleitet das halt völlig.
Diese Gefahrtierkurse, ne, die gibt es ja bei euch. Da habt ihr auch Feuerwehr in der Ausbildung?
Jein, also beim regulären Gefahrtierkurs nicht, weil der dauert halt eine Woche. Und das ist für die meisten Feuerwehren gar nicht planbar. Deswegen gehen wir da quasi ein bisschen einen anderen Weg. Das macht hauptsächlich meine Kollegin, die Sabine.
Dr. Öffner.
Genau, die zum Beispiel hier bei der Berufsfeuerwehr ganz regelmäßig im Rahmen der Ausbildung so einen Schulungstag macht. Im Grunde geht es darum, dass die Feuerwehrleute die Tiere mal gesehen haben, sie springen einen nicht gleich an und töten einen und vielleicht auch noch, wie kriegt man sie, ohne gebissen zu werden, irgendwo in eine Kiste oder in einen Sack. Aber das kann man in dem Rahmen natürlich nicht so ausführlich machen. wie in so einem mehrtägigen Kurs.
Das ist so eine Art Erste-Hilfe-Kurs sozusagen.
Genau, also wir haben in unseren langen Kursen immer wieder mal Feuerwehrmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eben dann die Tierbeauftragten werden sollen. Das geht dann eher so in die Richtung Tierrettung, wo eben dann auch mal einer mitläuft bei einem regulären Gefahrtierkurs und man versucht dann halt, so Situationen noch ein bisschen einzubauen. Ne? So ein Tier sitzt in der Wohnung und da ist jemand verletzt und solche Spielchen. Aber wir weichen ein bisschen ab. Normalerweise, wenn so eine Sichtung ist, muss natürlich eine Gemeindeverwaltung oder eine Stadtverwaltung tätig werden und holt sich dann erstmal Hilfe und ganz häufig werden dann eben auch sogenannte Experten mit dazugeholt, also auch wir, und müssen sich dann da irgendwie äußern, ob da jetzt Gefahr besteht oder nicht.
Aber und meistens man vergisst halt, entpuppt sich's ja als was Harmloses. Ne?
Meistens ist es fake, ganz oft ist es eine harmlose Ringelnatter, aber ich verstehe schon, dass man da sagt, man muss gucken, aber was häufig draus wird, ist echt Witz mit Anlauf.
Das Stichwort Ringelnatter, das war, du meinst, das war eine Anspielung auf in den 1990er Jahren im Nymphenburger Schlosspark.
Oh ja, das war ganz großer Spaß. Da hat ein Spaziergänger der Feuerwehr mitgeteilt, er hätte gesehen, wie eine gräulich-grünliche Schlange unter irgendwelchem Holz verschwunden ist. Und das hat die Feuerwehr notiert und das war's für einen Moment und diese Notizen gehen über die Pressestelle einfach am Abend raus und aus dieser graugrünen Schlange ohne nähere Definition ist eine grüne Schlange geworden und der Mensch neigt ja dazu, vor allem hier bei uns, also die German Angst ist offensichtlich genetisch bei uns verankert, dass man immer gleich an was Schlimmes denkt. Und viele Leute kennen ja die heimischen Tiere gar nicht. Und aus dieser grünen Schlange hat die Presse dann eine, oh Gott, vielleicht eine grüne Mamba gemacht. Das ist halt so das Tier, das jeder kennt. Und die grüne Mamba macht auch mir Gänsehaut, also vor der hätte ich schon auch Manschetten. Und
wie gefährlich ist die grüne Mamba?
Die grüne Mamba ist durchaus sehr gefährlich, die ist sehr schnell, die ist impulsiv und sie hat sehr viel Gift, das sehr schnell wirkt und ohne Behandlung auch zum Tod führen kann. Mhm. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass im Schlosspark Nymphenburg eine grüne Mamba rumhupft? Also da gewinnst du gescheiter im Lotto, würde ich mal sagen, aber die Medien haben es halt aufgegriffen. Und auch München musste dann reagieren, das heißt, das Polizeipräsidium ist involviert worden, der Schlosspark ist abgesperrt worden.
Ach so, gleich.
Es hat eine großräumige Suche nach dem Tier stattgefunden. Es haben ganz viele Helden im Umkreis des Nymphenburger Schlossparks Ringelnattern totgeschlagen, weil sie dachten, sie hätten die Mamba gefangen. Oh, und Gottes am Schluss Willen kam dieses Tier unter diesem Holzstoß wieder vor und es war eine Ringelnatter. Für alle, die nicht wissen, wie eine Ringelnatter ausschaut, die ist gräulich und hat quietschgelbe oder graugelbe Flecken hinterm Kopf. Und die ist heimisch, die ist harmlos, die frisst Frösche, die ist ungiftig, die ist geschützt. Aber man kann eben da leicht so einen Hype draus machen. Und lustigerweise, damals ging ja so die Technowelle durch die Lande. Und es gab dann an der Münchner Freiheit eine Techno-Party, die sich Mamba-Party genannt hat. Und für uns war das echt Horror, weil wir haben Dutzende von Anrufen gekriegt, wir mussten ständig mit den Medien reden. Das Polizeipräsidium war schon wirklich am Kotzen, weil halt da sich so eine Riesenblase draus entwickelt hat. für eine harmlose heimische Schlange, die im Nymphenburger Wahnsinn. Schlosspark Gott sei Dank vorkommt.
Das ist doch schon mal ein ganz gutes Beispiel für einen Einstieg, würde ich sagen.
Ja, und das ist ganz oft so, dass eben Leute nicht erkennen, was lebt bei uns. Und wir haben ja seit 20 Jahren oder so, 30 vielleicht, die Tendenz, dass Wildtiere ja auch mehr wieder in die Städte kommen. Und da sind die Bürgerinnen und Bürger offensichtlich total verunsichert. Wir haben versucht, das über einen, ich sage immer ganz böse, hausfrauentauglichen Bestimmungsschlüssel auf unserer Homepage ein bisschen zu entschärfen. Also da darf man Hausmann natürlich auch nehmen. Mhm. Also bürgerfreundlich, ohne großes wissenschaftliches Geplänkel, dass man die heimischen Schlangen erkennen kann, und dann muss man eben keine Angst mehr haben. Er wird aber leider viel zu wenig genutzt. Wir kriegen immer noch, vor allem von den freiwilligen Feuerwehren, Tiere gebracht. Da kommt dann der Feuerwehrmann mit dicken Lederhandschuhen und der großen, dicken, blechbeschlagenen Kiste, und drin sitzt eine 30 cm lange Ringelnatter mit wunderschönen gelben Flecken am Kopf. Aber gut, das passiert halt.
Den Link, den schreiben wir in die Shownotes, den hausfrauenfreundlichen. Ich glaube, weiter ging es dann so 94 mit Sammy. Wer war das denn?
Ja, Sammy war ein Brillenkaiman, der, sagen wir mal, einen Halter hatte, der ein bisschen in den 80ern hängen geblieben ist, als das noch üblich war, dass man mit seinem Reptil auch mal spazieren ging und so.
Oh, und hat er ist wirklich spazieren gegangen mit dem?
Ja, ja, der hatte den auch am Baggersee mit dabei, und da ist Sammy abgehauen. Und ja, genau, und das ist dann gemeldet worden, und dann wurde Sammy aus einem 60 cm langen Krokodilchen natürlich in den Köpfen zum 5 Meter Krokodil, das Kinder frisst, und dann gab es da Riesensuchaktionen. Er ist auch irgendwann eingefangen worden und seinem Besitzer dann weggenommen worden und ist dann in der Alligator Action Farm gelandet. Das war in der Nähe von Frankfurt in Friedberg. Mhm. Gab es das mal eine Zeit lang. Das war eine ehemalige Zirkusfamilie, die sesshaft geworden ist, also eben nicht mehr mit dem Zirkus gereist ist und mit den Alligatoren, mit denen sie früher aufgetreten sind, eben so eine, ja, so einen kleinen Krokodilzoo gegründet hat, allerdings auch mit vielen, wie soll man das sagen, reißerischen Dingen wie Baden mit Alligatoren und so. Also es war schon noch so ein bisschen Zirkus, ja, sensationsmäßig.
Sensationen, ja.
Genau, aber den Krokodilen ging es da sicherlich weitaus besser als in den Zirkuswagen früher. Und da kam Sammy hin und ist da auch eine ganze Zeit lang zu sehen gewesen.
Ist denn ein Kaiman überhaupt gefährlich? Ich meine, du hast gesagt, der ist 60 Zentimeter.
Naja gut, ein Kaiman kommt ja auch klein zur Welt, ne? Da ist er eine bessere Eidechse. Aber wenn er erwachsen ist, kann so ein Brillenkaiman schon gute 2 Meter haben und mal ein paar Kilo wiegen. Also nett sind die auch nicht. Aber die würden jetzt nicht an einem Baggersee sich ins Schilf legen und warten, bis da ein Badegast vorbeikommt.
Um ihn in die Wade zu beißen.
Genau.
Ich glaube, am gefährlichsten ist sowieso der Schwanz, ne?
Krokodile können schon mit ihrem Gebiss ganz böse Verletzungen machen. Also die tackern sehr tiefe Löcher, und wenn sie anfangen, mit dem Kopf zu schütteln, dann reißen die auch tiefe Wunden. Also ein Krokodilbiss ist nichts Schönes, auch nicht von einem kleinen Krokodil, das kann sich böse infizieren, bla bla. Der Schwanz ist gefährlich, weil da wahnsinnig viel Power dahinter ist. Mhm. Und bei einem Schwanzschlag von einem größeren Tier, also ich rede jetzt von 2 Meter plus, muss man schon damit rechnen, dass einen der umhaut oder dass auch Knochenbrüche passieren und Kopfschläge, dass die einfach mal schnell so eine ruckartige Seitenbewegung machen, sind auch extrem schmerzhaft, habe ich alles schon durch.
Wirklich?
Die wehren sich natürlich, wenn du als Tierarzt dran musst. Und wenn man die fangen muss, setzen die ihre Waffen natürlich schon ein. Aber auch so ein Schwanzschlag, da muss ich auf das Tier zugehen und es muss sich von mir bedroht fühlen. damit es eben mir mit dem Schwanzschlag zeigt, jetzt gib Ruhe, sonst gibt es Ärger. Genau, ja.
Ich kenne eigentlich nur diese Todesrolle, sage ich jetzt mal, wenn die Tiere ertrinken oder so ins Wasser reinzerren, genau. Und dann sich rumdrehen. Ja.
Ja, also kleine Beutetiere werden mit Kopfschütteln zerrissen. Und bei größeren, weil Krokodile nicht abbeißen können, beißt sich das Tier quasi fest und dreht sich um seine Längsachse, um Fleischstücke aus einer Beute rauszureißen. Das machen die aber auch, wenn du sie quasi fangen willst. Und dann kocht wirklich das Wasser, in dem das Krokodil sitzt, weil die ganze Körperkraft halt zum Einsatz kommt. Aber das muss ich nur erwarten, wenn es zu einer regelrechten Attacke kommt, und die ist, wenn hier ein Tier frei wäre, nur dann zu erwarten, wenn ich das Tier bedränge.
Also die laufen auch wahnsinnig schnell, ne? Das unterschätzt man wirklich.
Ja, man denkt immer, dass das so, ja, übergewichtige, gemütliche Tiere sind. Wenn man die so in der Sonne liegen sieht, sieht es ja so aus, als würden die ihren dicken Bauch gar nicht vom Boden kriegen und dann eher so schlurfend daherkommen. Aber die können durchaus richtig Speed kriegen, und die kleineren Arten können sogar Galopp laufen und werden da richtig, richtig schnell.
Mhm. Aber den Sammy, den habt nicht ihr eingefangen, oder?
Nee, Sammy ist damals, glaube ich, von den Behörden eingefangen worden oder von der Feuerwehr, das weiß ich nicht mehr, und ist dann eben beschlagnahmt worden und kam zur Familie Renz.
Genau, als Actionstar. Und dann kam Eugen.
Ja, Eugen, war lustig. Da haben wir, glaube ich, auch ein bisschen dazu beigetragen. Es gab nämlich eine
2002
Meldung,
war das.
Genau, eine Meldung in der Münchner Presse, dass eine Schnappschildkröte in einem Löschweiher mehr oder weniger gesichtet worden ist mit Foto. Und wir waren damals so doof und haben gesagt, das ist keine Schnappschildkröte, das ist eine Geierschildkröte. Und ja. Dann wurde ganz schnell aus dem Schildkrötchen das Monster aus dem Dornacher Weiher. Und es gab dann durchaus die eine oder andere Suchaktion, allerdings jetzt ohne Sperrungen und Zeug, aber die Medien sind total drauf eingestiegen. Da gibt es eine fast peinliche Story. Ich war damals mit dem Sohn von meinem verstorbenen Chef an diesem Weiher und wir haben uns das angeguckt und haben dann beschlossen, wir gehen jetzt ins Wasser und suchen den Schilfgürtel ab. Mhm. Und das war ja nicht geplant, also Badehose war nicht. Wir sind dann quasi in Unterhosen in diesen Teich gestiegen und haben da diese Schildkröte gesucht und nicht gefunden. Und als wir aus dem Wasser kamen, da ist so ein bisschen Gebüsch drumherum, wie gesagt, in Unterhosen, raus aus dem Busch, habe ich ein Mikro unter der Nase. Sie sind doch der Herr Bauer aus der Auffangstation, können Sie uns was sagen? Und das in Unterhosen. Also das war mir sehr unangenehm und ja, aber es zeigt wieder, wie sehr Medien sich auch darauf stürzen. Und der Eugen ist dann von einem Angler gefangen worden, der zufällig Feuerwehrmann war und wusste, wie man mit so einem Tier umgeht. Und der hat ihn gesichtet beim Angeln und ist reingehechtet und hat ihn rausgezogen. Und zwar dann auch wirklich ein schönes, junges Geierschildkrötenmännchen mit so 15 Kilo vielleicht, also noch ein kleiner. Der ist auch nach ein paar Jahren, die er bei uns gelebt hat.
Der war bei euch.
Ja, der kam zu uns, ist dann auch vermittelt worden und lebt jetzt in, ich glaube, Slowenien bei einem Biologen, der forscht über die Reproduktionsfähigkeit von invasiven Arten in Europa. Und da sollte Eugen eben den Samensieg erringen und es sollten die Gelege von Weibchen überwacht werden, ob die in Europa überhaupt aus den Eiern schlüpfen. Und so wie es im Moment aussieht, kann die Geierschildkröte sich bei uns nicht reproduzieren. Also er hat da wirklich einen großen Dienst für die Wissenschaft geleistet, ohne groß was tun zu müssen. Und der hat's gut, also dem geht's jetzt richtig prima. Es war aber auch eine von ganz wenigen Geierschildkröten, die wir wieder vermitteln konnten, weil die ja in Deutschland verboten sind und man sie deswegen nicht mehr vermitteln darf.
Ah ja. Sind die gefährlich?
Also Geierschildkröten können durchaus Verletzungen machen. Die werden sehr groß. Also unser größtes Tier wiegt über 50 Kilo und hat so einen handballgroßen Kopf mit wirklich dicken Kaumuskeln, also die können richtig, ja, die können richtig bös zubeißen, tun das aber nur, wenn man ihnen im Grunde direkt vor die Nase läuft. Schnapp- und Geierschildkröten haben halt das Problem, dass sie sehr wenig Bauchpanzer haben und deswegen erst beißen und dann fragen. Und die Verletzungsgefahr bei Geierschildkröten wandelt sich so im Lauf ihres Lebensalters. Wenn die jung sind, tackern die tiefe Löcher und können auch so, ja, wie beim Papageienbiss mal eine Zusammenhangstrennung machen. Also wie ein Schnitt oder wie wenn du in deine Gartenschere greifst beim Rosenschneiden. Mhm. Es tut schon weh, aber sie können keine Gliedmaßen amputieren. Was sie können, ist, wenn sie groß sind, Knochen zerquetschen. Also die beißen die nicht weg, sondern der Kiefer wird so breit, weil die, je älter sie werden, immer mehr Muscheln und Schnecken und Krebstiere fressen, dass da auf einer großen Fläche sehr viel Druck ankommt. Und deswegen zerbröselt es halt einen kleinen Knochen. Und diese Haken, die sie namensgebend an der Schnauze haben, die können eben so eine Art Stichverletzung machen.
Ich glaube, da gab es gerade einen Post auch von euch, wo die Frau Öffner, eure Tierärztin, eine untersuchen will.
Genau, unsere älteste Geierschildkröte, die Eugenie, die haben wir schon seit 30 Jahren. Ist aber kein Sommerlochtier gewesen, sondern die ist in einem betonierten Schweinetrog gehalten worden und ist dann da rausgekauft worden und lebt seither bei uns.
Mhm. Und die könnt ihr nicht mehr vermitteln?
Nein, also in Deutschland ist Vermittlung völlig unmöglich. Mhm. Und die Nachbarstaaten haben natürlich auch Geierschildkröten übrig. Die werden da auch irgendwo gefunden. Oder Besitzer versterben. Und somit ist natürlich der Bedarf auch im Ausland nicht da. Ist traurig, weil eigentlich müsste man Geierschildkröten züchten, weil sie in der Natur so massiv bedroht sind, aber man darf es halt nicht.
Jetzt habt ihr die gefunden und die hat auch einen Daueraufenthalt bei euch gefunden. Es gab auch Tiere, die sind nie gefunden worden, zum Beispiel Lotti, wer war das denn?
Ja, Lotti.
Ui, bei dir ist ja heute ein Konzert, gell?
Ja, meine Vögel genießen das schöne Wetter. Ja, Lotti ist quasi ein Mysterium. Auch in Bayern der Fall passiert, in Bad Irsee. Und da gibt es so ein paar ehemalige Fischteiche, die recht idyllisch sind. Einer davon wird als Badesee genutzt, so mit Steg und allem, was dazugehört. Und an diesem Steg ist ein Kind schwer verletzt worden. Also ich habe mit dem Kind und mit den Eltern gesprochen. Das Kind beschreibt es als Stoß von hinten. Also der Bub stand im flachen Wasser und hat auf seine Mama gewartet und wollte mit seiner Mutter schwimmen gehen. Und er sagt, das war wie ein Tritt oder ein Schlag von hinten. Und dann ist er umgefallen. Und zwar nicht von dem Schlag, sondern weil seine Achillessehne durchgerissen war.
Wow.
Und ich habe die Verletzungen gesehen. Das Kind hatte quasi an der Ferse einen dreieckigen Einstich, fast bis auf den Knochen. Würde zum Unterkiefer einer Geierschildkröte passen. Und oben einen Einstich und dann einen Durchriss von der Sehne. Jetzt denkst du natürlich in so einem Baggersee erstmal an eine weggeworfene Blechdose oder Glasscherben. Die gab es da nicht, das ist untersucht worden. Und die Verletzung, wir haben es eben mit Schädeln von verschiedensten Tieren bis hin zum Nutria und zum Biber verglichen. Das Einzige, was gepasst haben könnte, ich bitte den Konjunktiv zu beachten, war eben eine große Schildkröte. Und bei großen Schildkröten käme eigentlich nur Schnapp- und Geierschildkröte in Frage. Und wir haben das damals auch so kommuniziert, immer mit Vorbehalt. Und bis wir aber ins Boot kamen, war die ganze Maschinerie schon angelaufen. Der Weiher ist abgesperrt worden, großräumig. Das Wasser ist abgepumpt worden, was blöd war, weil man dann eben mit einem Meter Schlick konfrontiert war. Es war die Feuerwehr unterwegs, die also riesige Schilfgebiete mit so Feuerpatschen, also es sieht aus wie so große Fliegenklatschen, mit denen man eigentlich Feuer löscht, untersucht haben, ob sie das Tier an Land finden können. Es sind Biberfallen aufgestellt worden und bis wir im Boot waren, war also schon halb Deutschland auf der Jagd und es ist dann ein Kopfgeld ausgesetzt worden von der Gemeinde. Also wer das Tier fängt, sollte, glaube ich, 10.000 Euro waren es damals, glaube ich, schon kriegen. Und auch die, wie soll ich sagen, die Tourismusbranche ist so ein bisschen drauf eingestiegen. Es gab dann also in Irsee bei den Bäckern Schildkrötenlaugenbrötchen zu kaufen und
großartig.
Das Tier ist also dann Lotti genannt worden von den Anwohnern und wir haben immer versucht, da die Luft rauszunehmen und haben in gefühlt 100 Interviews erklärt, es ist unwahrscheinlich, dass es eine Geierschildkröte ist. Das Theater, das man da macht, ist unnötig, weil die Tiere nur beißen, wenn man ihnen, wie in dem Fall, direkt vor die Nase läuft. Bla bla bla. Es ist aber halt bei den Fernsehbeiträgen und Radiobeiträgen großzügig geschnitten worden. Und die Hysterie war riesig. Also wir sind dann dahin gefahren, um mit dem Landratsamt und dem Bürgermeisteramt einen Schlachtplan zu entwickeln. Und vielleicht auch diese Hysterie-Peaks abzumildern. Und es war also wirklich krass. Wir sind vor Morgengrauen dahin gefahren, haben uns um 7 Uhr oder war es gar 6, ich weiß es nicht mehr, über den Hintereingang ins Rathaus begeben, weil der Vordereingang war von Übertragungswagen blockiert. Und dann haben wir diese Besprechung abgehalten. Und als die fertig war, sind wir dummerweise durch den Vordereingang rausgegangen und ich kam mir vor wie Queen Elizabeth, weil du kommst aus der Tür und hast gefühlt 30 Mikros unter der Nase und ich konnte dann nur sagen, Leute, ich muss jetzt erstmal eine rauchen und musste erstmal fassen, was da auf mich zukam und es war also auch eine völlig skurrile Atmosphäre an diesem Weiher, weil Hunderte Schaulustige, zum Teil aus ganz Deutschland angereist.
In Bussen.
Das weiß ich nicht, aber es war echt völlig skurril. Dieser Weiher war leer gepumpt und wir haben dann gesagt, okay, wir helfen jetzt suchen. Haben ausgeschaut, wie die Flusspferde zu 10 Zimmer da rumgerobbt, haben jeden leeren Nutria-Bau erkundet, sind bis zur Brust im Schlamm eingesunken und gefunden haben wir nichts. Und um diesen Weiher rum waren dann also auch Schamanen und Tiermediatoren, die, wie sagt man da, quasi seelischen Kontakt mit Lotti aufgenommen haben und erklärt haben, was sich Lotti wünscht und wo Lotti hin will und also es war wirklich wie bizarr. In einem bizarren, esoterischen Albtraum. Und ja, am Schluss ist Lotti halt nicht gefunden worden, aber Es gab wirklich auch österreichische Fernsehsender, die rund um die Uhr mit Übertragungswagen vor Ort waren. Man hat auch mir angeboten, da doch bitte eine Woche vor Ort zu sein und für richtig viel Geld alle Stunde einen Lotti-Bericht abzugeben. Ich war damals blöd genug und habe das abgelehnt, sonst wäre ich heute ein gemachter Mann. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das Tier ist nie gefunden worden. Ich möchte es trotzdem nicht ausschließen, dass es ein Tierbiss war und der Unfall war zumindest sehr real. Aber was es jetzt unterm Strich gewesen ist, ich kann es dir nicht sagen. Es war aber wirklich ein Sommer, der für uns extrem stressig war, weil eben auch wir von den Medien belagert waren. Und ich glaube, ich habe damals meine Oberarmmuskulatur massiv trainiert, weil ich ständig mit einer Geierschildkröte auf dem Arm vor der Kamera stand.
Also da gab es ja jetzt konkret also diese Verletzung, ne? Aber es gab ja auch Tiere, die wirklich mehr oder weniger wie ein Phantom waren. Die wurden einfach von irgendjemandem gesichtet. Zum Beispiel gab es da mal eine Anaconda im Rhein. Die hat einen Angler. Meinst du, das sind nur blöde Scherze? Oder haben die sich was eingebildet? Oder sind es vielleicht sogar die Journalisten selbst, die solche, niemand was unterstellen. Aber
nein, aber manchmal hat man schon den Eindruck. Also wir hatten ja mal eine Anaconda-Meldung, lustigerweise mit Foto belegen und Fund, also Sichtungsorten. Diese Sichtungsorte waren aber sehr weit auseinander. Also etliche Kilometer, was schon mal spooky ist. Bei den Fotos war man auch nicht ganz sicher, sind die jetzt draußen aufgenommen worden oder nicht. Und auch da gab es Suchaktionen und am Schluss ist eine Anaconda gefunden worden. Und jetzt wird's lustig, von einem Biologen, der als Reporter arbeitet. Mhm. Die kam auch zu uns.
Wo war die Anaconda?
Die war wirklich an einem kleinen Gewässer. Also zumindest so die Angabe von dem Finder. Und es war ein Jungtier mit so 60 Zentimeter Länge vielleicht. Das will ich jetzt nicht von der Hand weisen. Natürlich kann auch eine Anaconda mal abhauen. Na, und die kommen ja auch nicht mit 5 Metern auf die Welt, sondern klein. Und das kann natürlich mal passieren. Sie kann auch ausgesetzt worden sein. Aber spannend an dem Fall waren halt diese völlig abweichenden Sichtungsorte, mit einer Distanz, die das Tier nicht hätte überwinden können in wenigen Tagen. Und das Lustige, dass es eben jemand war, der für die Medien arbeitet, der dieses Tier am Schluss gefangen hat. Also ein Schelm, der Böses dabei denkt, aber wir haben uns schon auch unseren Teil dabei gedacht.
Ich glaube, es wurde auch mal ein Gummispielzeug gefunden.
Du, ich schwör's dir, was du bei uns im Notdienst für Anrufe kriegst, da rollst dir die Zehennägel auf. Also ich hatte mal eine Dame dran, die eine riesige Spinne gesichtet hat. Es war nicht klar, ob die in ihrer Wohnung ist oder nicht. Sie war nämlich ziemlich angeschickert. Und am nächsten Tag hat sich's rausgestellt, es war so ein Gummispielzeug, wie man es auf dem Jahrmarkt gewinnen kann, ne? So eine Labberspinne aus so einem Silikonzeug, die an einem Baum gegenüber ihrer Wohnung hing. Ich hatte schon Anrufe von himmelblauen Giftschlangen auf Kinderspielplätzen, die am Schluss, himmelblau ist schon ein guter Hinweis, ne? Ein Gummispielzeug in der Größe einer Streichholzschachtel war. Also sowas kriegt man auch und da muss man natürlich froh sein, wenn das erst bei uns landet und nicht bei den Medien.
Du hast ja bestimmt schon einen Riecher, sag ich jetzt, entwickelt, ob es wirklich ein echtes Tier ist oder ob es nur ein Fake ist.
Jein. Also grundsätzlich nimmst du sowas immer erstmal ernst. Außer der Alkohol kommt schon durchs Notruf-Handy. Weil natürlich können Tiere abhauen und ausgesetzt werden, haben wir schon besprochen. Also nimmst du es erstmal ernst und wenn dann noch so eine Kita im Hintergrund ist, oder so, dann geht man gucken, man guckt, dass das Tier eingefangen und gesichert wird, weil, wie gesagt, Fundtiere sind ja unser tägliches Brot und das kann auch mal was anderes als eine Landschildkröte sein. Mhm. Aber wie soll ich sagen, wenn dann eben es um riesige Alligatoren und große Raubkatzen und sowas geht, da denkt man schon erstmal, ja, träum weiter. Ne? Also, aber es gibt auch diese Fälle. Es ist in Frankfurt mal bei einem Zirkus ein Alligator spazieren gegangen und ist dann am Rheinufer entlang gewackelt und konnte aber dann von seinem Besitzer wieder eingefangen werden. Also es kommt schon vor, aber es ist super, super selten.
Dieses Jahr war auch schon richtig Action bei euch?
Ach ja, dieses Jahr gab es eher so die Raubkatzenmeldungen. Also mit diesem Serval, der irgendwo rumgelaufen ist, der ist ja mittlerweile eingefangen worden. Also auch das kommt vor, weil Servale gar nicht so selten als exotischer Hauskatzenersatz gehalten werden. Auch Mischlinge von Servalen und Hauskatzen gibt's, Savannakatzen. Mhm. Und es gibt auch Halter, die frei laufen lassen. Und wenn dann die Oma Müller auf dem Friedhof ihr gerade ihre Angehörigen gießt und so ein großes Tier um die Ecke kommt, natürlich trifft einen da der Schlag. Mhm. Man wird aber eben auch konfrontiert mit der Anaconda, die dieses Jahr in Norddeutschland gefangen worden ist. Das war wohl ein ausgesetztes Tier, gar nicht so klein, und die ist dann halt eingefangen worden, sicher untergebracht worden, Thema durch. Dieses Jahr ist auch schon eine Geierschildkröte gefunden worden in so einem Abflussgraben. Die ist ohne großes Theater gesichert worden, lebt jetzt in einer Auffangstation und alles ist gut. Wir hatten jetzt dieses Jahr noch gar keinen Hype mit todbringenden Tieren, außer dass halt Ringelnattern häufig für irgendwas Gefährliches verwechselt gehalten werden. Ja, ja.
Ein Puma, glaube ich, gab es auch in Brandenburg. Wo kam der denn her? Weißt du das?
Kann ich nicht sagen. Also es gibt sicherlich Puma-Haltungen, auch in Brandenburg. Eine davon kenne ich. Das ist ein ehemaliger gewerbsmäßiger Halter, der mit dem Tier aufgetreten ist und den eben jetzt in einer Anlage pflegt. Kann man davon halten, was man will, aber der Halter kümmert sich wenigstens drum, und das Tier ist nicht irgendwo gelandet. Man muss definitiv damit rechnen, dass solche Tiere, ohne dass man davon weiß, auch in Privathand gepflegt werden, weil eben dieser illegale Handel aus Osteuropa nach wie vor besteht. Also auch der Puma, der bei uns war, kam ja aus Osteuropa und ist dafür ein Appel und ein Ei gekauft worden, mhm, und sollte dann in Privathand gepflegt werden.
Und bei den Schlangen, glaube ich, ist es auch tatsächlich so, ne, dass die Halter das irgendwie unterschätzen beim Erwerb und die einfach Größen annimmt, die sie überfordern, ne?
Ja, kann durchaus passieren. Was man bei Aussetzungen häufiger hat, ist, dass es eben Tiere sind, die man eigentlich nicht mehr haben will und die keiner möchte und die man dann halt entsorgt. Also da hatten wir die letzten Jahre ja einige Fälle. Einmal hat so ein Vollpfosten im Großraum Nürnberg mitten im Winter Tiere im Wald ausgesetzt und die sind dann tot gefunden worden und die pathologische Untersuchung hat auch ergeben, dass die lebendig ausgesetzt worden sind, also um da jämmerlich am Frost zu krepieren. Im letzten Jahr gab es ein halbes Dutzend, glaube ich, Kornnattern in Baden-Württemberg, die dann von einer Auffangstation in tagelanger Suche eingesammelt worden sind und jetzt gut untergebracht sind. Also es gibt schon Idioten, die ihre Tiere dann einfach aussetzen, wenn sie keinen Bock mehr drauf haben oder wenn es Geld ausgeht oder was auch immer. Und das musst du halt immer im Hinterkopf haben, wenn so eine Meldung kommt. Es kann also theoretisch schon auch mal was dran sein.
Meist sind es aber, also ist ja schon auffallend, sind es Reptilien. Erzeugen denn diese Exoten mehr Horror oder woher kommt das?
Naja, wir leben hier ja in einer Region, die nicht gerade üppig mit Reptilien ausgestattet ist. Wir leben in einer Kultur, die in ihrem Glaubensgrundsatz das Böse mit der Schlange assoziiert. Wir haben ganz viele Leute, die Angst vor Schlangen haben, weil wir sie hier einfach selten sehen und sie nicht kennen. Und dann kann man da natürlich auch viel Panik erzeugen. Also das, ich denke, dass wir da, weil es so wenige gibt und weil wir kulturell einfach so was Fieses im Hinterkopf haben, ne? Alle haben das in der Schule mal gelernt mit Adam und Eva und der Schlange und ich glaube, dass da so ein bisschen der Hund begraben ist und wir dichten natürlich in Tiere, die wir nicht kennen, die uns unsympathisch sind, auch wahnsinnig gerne viel rein und wenn die Medien das aufgreifen, dann ist der Hype perfekt. Aber es sind, glaube ich, nicht mehr Reptilien, die irgendwo unterwegs sind, als andere exotische Heimtiere oder auch nicht exotische Heimtiere. Ich sage jetzt nur verwilderte Hauskatzen. Das muss man einfach der Fairness halber in Relation setzen. Aber über die Reptilien wird natürlich viel gesprochen.
Wir haben ja immer ein Tier des Monats. Habt ihr ein Sommerlochtier zur Vermittlung? Wahrscheinlich nicht, ne? Oder doch?
Zumindest keins, das durch die Medien geprügelt worden wäre. Aber wir haben natürlich unendlich viele Fundtiere, die jeden Sommer bei uns reinkommen. Das geht ab Ende März los und hört auf, wenn der erste Frost kommt. Und bis dahin gibt es einfach viele Tiere, die gefunden werden. Das sind bei uns jetzt ganz viele Wasserschildkröten, die entweder ausgesetzt worden sind oder halt mal beschlossen haben, ihr Teich reicht nicht, sie wollen die Welt sehen. Das kommt häufig vor, wenn die Eier legen wollen oder wenn sie sich untereinander nicht verstehen oder die Anlage nicht passt, dann gehen die stiften. Wir haben Dutzende von Landschildkröten, die niemand sucht. Die sind natürlich alle zur Abgabe, ganz klar. Mhm. Da gibt es jetzt aber keinen, sagen wir mal, Reißer, der durch die Medien geprügelt worden wäre.
Wenn von den Hörerinnen und Hörern jemand eine Anaconda oder ein Krokodil im Bachlauf spottet, dann sollten sie sich doch bei euch in der Reptilienauffangstation und nicht bei einschlägigen Zeitungen melden, oder?
Ja, das wäre ganz gut. Ich meine, es ist natürlich eine gute Chance, mal in die Zeitung zu kommen, vielleicht sogar mit Titelstory und Foto, aber wenn es dann am Schluss doch eine Ringelnatter war, hat man sich halt lächerlich gemacht. Und wir haben 24/7 einen Notdienst, wo man uns auch Fotos schicken kann, wo wir die Tiere bestimmen und wo wir auch versuchen zu helfen. Und mit Telefonnummer, die steht auf unserer Homepage, um eben solche Fälle abzudecken.
Ja, das war wirklich spannend und unterhaltsam, Markus.
Ja, und ich meine, ein Thema würde ich gerne noch mit anbringen. Wenn man sich auch anguckt, wie sehr Medien dann zurückrudern können, sieht man halt am Berliner Löwen, ne? Der dann zum Wildschwein wurde.
Ja, genau.
Also ich glaube nicht, dass ein Wildschwein war. Man hört aus, ich sage jetzt mal, gut informierten Kreisen, dass vermutlich doch was dran war, aber ich will da jetzt keine Pferdescheu machen. Aber man muss natürlich schon immer im Hinterkopf haben, es ist theoretisch möglich. Und wenn die Mieze dann wieder nach Hause gefunden hat, ist ja alles gut.
Super. In unserer nächsten Folge, da geht es um euer täglich Brot. Und du hast ja gerade gesagt, es sind so viele Tiere, die zur Vermittlung stehen. Deswegen wollen wir das jetzt auch mal thematisieren im Podcast. Was man als Bewerber alles wissen muss, welche Auskünfte, Unterlagen etc., das erfahrt ihr alles beim nächsten Mal in Schuppen und Schicksale gerettet und vermittelt. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Servus Markus.
Tschüss, ich freue mich aufs nächste Mal.
Reptilienauffangstation München, der Podcast. Oh.